Überschuldung ist in vielen Staaten ein großes, großes Thema. Auch das Forschungsthema Überschuldung ist weit, weit verbreitet. Ob ich jetzt in die USA schaue oder nach Australien oder auch selbst nach China. Das ist nicht nur typisch deutsch. Warum auch? Wenn ich so einen Blackbox-Algorithmus natürlich habe, dann kann ich das nicht nachvollziehen, aufgrund was für Charakteristika, Variablen eine Empfehlung letztendlich gemacht wird aus solches. Und hier ist es dann eben immanent wichtig, eine Transparenz zu generieren aus solches. Und diese Transparenz kann aber dann gleichzeitig genutzt werden, um eben auch den Mitarbeiter abzuholen. Und dann haben wir einen ganz, ganz einfachen Algorithmus gebaut, was Carsten eben gerade Augmented Intelligence genannt hat. Ja. Also erweiterte Intelligenz, wo der Mensch um seine Intelligenz erweitert wird.
Ein ganz herzliches Willkommen zu dieser zweiten Folge von InTouch, dem Customer Focus Podcast, präsentiert von der Coeo Group. Mein Name ist Rainer Demski und diesmal soll es um ein Thema gehen, das uns alle stetig, täglich, also fast minütlich könnte man sagen, begleitet. Wie treffen Menschen eigentlich Entscheidungen? Welche Mechanismen, welche Werkzeuge nutzen wir dafür und was brauchen wir dafür, um zum Beispiel gute Entscheidungen, zum Beispiel auch gute Finanzentscheidungen, da kommen wir ja nochmal drauf, zu treffen. Ein Mann, der sich wissenschaftlich mit diesen und weiteren Fragen sehr intensiv beschäftigt, ist heute bei uns zu Gast. Er ist Professor für Digital Business und Management an der University of Applied Sciences. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. In Berlin forscht eben dort auch am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und ist zugleich auch Gründer und Inhaber eines Unternehmens, das sich auch mit dem Thema Entscheidungen beschäftigt. Das Unternehmen heißt Simply Rational. Einen schönen guten Tag nach Berlin, lieber Florian Artinger, hallo.
Hallo, freut mich, herzlichen Dank für die Einladung.
Außerdem begrüße ich zum ersten Mal an dieser Stelle in unserem Podcast aus dem Management der Coeo Group Herrn Carsten Friedrich, hallo.
Hallo.
Florian, steigen wir gleich ein. Als ich mich vorbereitet habe auf das Thema heute und unser Gespräch heute, ist mir die ganze Zeit eine Frage im Kopf rumgegangen und die habe ich auch tatsächlich noch nirgendwo so richtig recherchieren können, vielleicht habe ich auch nicht genug geschaut, aber was ist eigentlich eine gute Entscheidung?
Was ist eine gute Entscheidung? Ganz allgemein definiert, wenn man angemessen auf eine Situation reagieren kann. Was heißt angemessen reagieren? Das kann zum einen einfach eine Bauchentscheidung sein, die aus meinem Unterbewusstsein rauskommt und mir hilft, sehr schnell und mit wenig Mühe zu entscheiden. Es kann aber genauso ein längerer Entscheidungsprozess sein, wo ich einzelne Informationen erstmal suchen muss und dann diese verarbeite, um dann zu einem guten Schluss zu kommen, was soll ich. Aber beide Kanäle quasi, die Bauchentscheidung, also auch das Abwägende, können zu sehr guten Entscheidungen führen.
Und gut ist eine Entscheidung genau wann? Also wenn sie zu einem positiven Ergebnis führt oder wie definiert man sowas in der Forschung?
Da gibt es zwei Sachen. Zum einen, wo ich es objektiv quantifizieren kann. Also zum Beispiel, wenn ich abschätzen muss, wie groß eine Stadt ist als solches. Ist Canberra größer als Sydney zum Beispiel? Okay. Ist so eine, da gibt es konkrete Einwohnerzahlen dazu als solches. Da kann man sagen, ja, liegt richtig, liegt falsch als solches. Es gibt aber andere Entscheidungen, wie zum Beispiel in Finanzprodukte reingehe, wo es auch sehr stark von dem eigenen subjektiven Wohlbefinden abhängig ist. Da gibt es per se nicht eine richtige Entscheidung als solches, sondern ich persönlich muss mich mit dieser Entscheidung wohlfühlen.
Okay, also das eine ist der subjektive Aspekt und das andere ist einfach sozusagen der quantifizierte, so nehme ich das mal.
Objektivierbar, richtig, genau.
Genau, okay. Nun ist es ja so, einer deiner Forschungsschwerpunkte, habe ich ja auch im Vorfeld gelesen, ist in diesem Kontext auch das Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning. Also sagen wir mal, wo Maschinen Menschen unterstützen, Entscheidungen zu treffen oder vielleicht sogar ganz alleine Entscheidungen treffen. Die Frage, die sich mir da gestellt hat, können Maschinen eigentlich auch gute Entscheidungen treffen?
Klar, ich glaube, deswegen nutzen wir sie ja letztendlich. Ne? So Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ein Überbegriff, der seit den 50er Jahren existiert. Machine Learning ist hier ein Teilbereich aus der künstlichen Intelligenz raus, wo ich konkret Algorithmen nutze, die an Daten lernen konnten, um dann letztendlich eine Entscheidung vorzuschlagen oder selbst zu machen oder solches. Genau, ist ja letztendlich dafür entwickelt worden, um gute Entscheidungen hoffentlich zu machen.
Okay. Um das mal bei euch in den Kontext zu bringen, bei euch bei Coeo, da setzt ihr ja auch relativ intensiv schon das Thema KI ein, also künstliche Intelligenz, um Entscheidungsprozesse im Forderungsmanagement zu verbessern. Wenn wir jetzt über das Thema Finanzentscheidungen treffen, also Entscheidungen, die Menschen im Hinblick auf ihre Finanzen treffen, was ist so ein typischer Grund, durch den es zu einer offenen Forderung kommt?
Gut, grundsätzlich ist es mal ein ganzes Bündel an Gründen und da kommt es auch wirklich ganz stark darauf an, in welchem Kontext habe ich da jetzt eine offene Forderung? Ist das eine Forderung aus dem Telekommunikationsbereich? Mhm. Ist das aus dem Absatzgeschäft oder ist es eben aus dem Bankbereich? Und typischer Grund ist natürlich eine eingetretene Notsituation, Arbeitslosigkeit, Krankheit.
Ja.
Die dazu führen können, dass eben finanzielle Verpflichtungen nicht bedient werden können. Ganz häufig aber auch, gerade im Bereich von kleineren Forderungen, die so im Versandhandelsbereich entstehen, ist es aber einfach auch so, dass ich ein Stück weit den Überblick verloren habe und nicht so ganz auf dem Schirm habe, dass ich die Sache, die ich heute gekauft habe, in 2 oder 3 Wochen auch bezahlen muss.
Mhm. Das heißt sozusagen vergessen, einfach vergessen oder so.
Vergessen, ein bisschen nach hinten geschoben.
Ja, ja, okay. Florian, du hast ja mit dem Thema Forderungsmanagement auch sehr intensiv schon zu tun gehabt. Nicht nur in der Forschung, sondern glaube ich auch in der Praxis. Wo sind da die wesentlichen Schnittstellen zwischen dem, was der Carsten eben gerade gesagt hat, also wie entstehen offene Forderungen und dem, was ihr sozusagen von Wissenschaftsseite da einbringen könnt?
Was zum einen ist, ist einfach ein sehr wichtiges Thema, das Thema offene Forderungen und auch Schulden. In Deutschland gelten mehr als 6 Millionen Menschen als überschuldet. Die Frage ist natürlich, woher kommt das und wie kann man hier konkret helfen? Und eines der ganz zentralen Elemente natürlich neben diesen Aspekten, dass ich arbeitslos geworden bin oder diese Krankheit habe oder ein anderes schlimmes Ereignis, Lebensereignis quasi mich betroffen oder solches, ist aber auch die Finanzkompetenz, die man letztendlich auch helfen kann dabei, aus dieser sehr schwierigen Lage hinauszufinden. Dann ist die Frage, wie gut ist es, um denn die Finanzkompetenz bestellt? Und hier sehen wir leider aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dass es ist ganz und gar nicht gut bestellt ist. Also Beispiel auf die Frage, wann ist ein Kredit von 3.000 Euro getilgt, wenn dieser 12% Jahreszinsen hat und man jeden Monat 30 Euro zurückzahlt. Kann sich vielleicht jeder Hörer mal kurz selber überlegen. Also 3.000 Euro, 12% Jahreszins und pro Monat zahle ich 30 Euro zurück. Nun, was die meisten Personen angeben, ist, dass sie annehmen, dass dieser offene Kredit in der Tat irgendwann mal getilgt ist. Allerdings stellt sich heraus, dass das in der Tat nie der Fall ist.
Ja.
Genau. Das heißt, allein hier merkt man schon eine ganz, ganz einfachen Frage, die nur 25% der Personen richtig beantworten können, dass Finanzkompetenz nicht sehr weit verbreitet ist. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass unser Wissen aus der Schule zu Zins und Zinseszins zum Beispiel, dass die sehr, sehr wenig angewendet wird, gerade auch im Kontext der Finanzentscheidungen. Das stellt uns natürlich vor einer signifikanten Herausforderung. Wie können wir es ermöglichen, dass Menschen gute Entscheidungen treffen in so einem komplexen und auch schwerwiegenden Bereich wie den Finanzkontext als solches? Und was sich eben zeigt, ist, dass man hier ganz, ganz wichtig mit transparenten und intuitiven, zum Beispiel Webseiten, Webinterfaces arbeiten kann oder auch Apps arbeiten kann. Wenn man das Problem grafisch darstellt, zum Beispiel, also dieses Thema zu 3.000 Euro Kredit, wenn es die Leute grafisch sehen, sehen sie sehr, sehr schnell. Es ist in der Tat, dass sich dieser Zins nie, dieser Kredit nie ganz abzahlen lässt als solches. Ne? Das heißt, man braucht hier ganz entscheidend eben die richtige Idee, wie man richtig kommuniziert und den Betroffenen das gut klar machen kann, quasi, was denn die Handlungsoptionen sind und wie er gut aus seiner Lage hinauskommt.
Es baut so ein bisschen auch die Brücke zur ersten Podcast-Folge mit der Susanne Krehl, wo es ja auch genau, die hat ja auch mit Fabbit so ein Projekt gestartet, was genau das macht. Also wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören in Folge Nummer 1. Gibt es einiges dazu. Carsten, kannst du das bestätigen? Also ich erstmal finde ich die Zahl fast schockierend. 6 Millionen Menschen in Deutschland, Haushalte überschuldet in Deutschland. Das ist eine gigantische Zahl für so ein reiches Land wie Deutschland. Kannst du das so bestätigen, was der Florian eben gerade gesagt hat?
Ja, definitiv. Also das ist ja auch statistisch soweit erhoben. Das wird jedes Jahr in Umfragen soweit verifiziert. Das ist in der Tat so. Was ich auch auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass ganz wichtig ist, wenn man die verschiedenen Ursachen sieht, warum jemand in diese Situation gekommen ist, dass nicht eine pauschale Lösung für jeden passt. Und deswegen ist es ganz wichtig, wirklich möglichst frühzeitig festzustellen, was ist denn der Hintergrund jetzt dieser Forderungssituation, dieser Verschuldungssituation, um dann eben nicht sozusagen eine pauschale Lösung für alle, die jetzt in dieser Situation sind, anzubieten, sondern zu erkennen, was ist die Ursache, um dann eine individuelle, zielgerichtete Lösung vorzuschlagen. Das ist eben ganz wichtig und da kommt eben halt aus unserer Sicht auch Machine Learning ins Spiel, diese Technologie zu nutzen, um möglichst früh zu erkennen, aus welcher Situation resultiert denn diese Forderung, was ist der Hintergrund, damit wir eben individuell darauf reagieren können.
Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Wie kriegt man das raus? Also da können es ja 1000 Gründe geben, warum es zu dieser offenen Forderung gekommen sind. Und es muss ja nicht immer gleich die Überschuldung sein.
Ja, ein erster Anhaltspunkt, wenn ich halt mit so einer Bearbeitung starte, dann habe ich ja relativ wenig Daten erstmal. Das heißt, ich habe die Daten, die ich von meinem Auftraggeber übergeben bekomme. Das heißt, zunächst mal kann ich schon mal sehen, aus welcher Branche stammt eben so eine Forderung. Wie ich das auch schon mal eingangs erwähnt habe, macht es einen riesigen Unterschied, ob das jetzt eine ganz hohe Forderung oder vielleicht 5.000 Euro ist aus einem Konsumentenkredit. Oder ob es eben eine Forderung von einem Energieversorger ist oder ob es eine Forderung für Telekommunikation ist oder eine ganz kleine vielleicht aus dem Versandhandel. Da kann man schon ganz viel rauslesen, was an möglichen Hintergründen für die Entstehung der Forderung relevant ist oder eben halt auch nicht relevant ist.
Und was wäre dann aus eurer Sicht, können vielleicht auch beide darauf antworten, eigentlich die gute Finanzentscheidung? Also was weiß ich, am Anfang gleich die richtige Zahlungsart auswählen oder also die einen, sagen wir mal, so ein bisschen nötig, gleich zu zahlen oder so? Aber wir haben ja in Deutschland ich glaube, die beliebteste Zahlungsart ist, glaube ich, Lastschrift, ne? Wenn im E-Commerce zumindest oder auch in anderen Bereichen. Oder ist es Rechnungskauf?
Es ist tatsächlich die Überweisung in Deutschland.
Schon, ne? Der Rechnungskauf, ja. Das ist ja auch die inkassomäßig gefährlichste oder schwierigste Zahlungsart.
Nur, also nicht unbedingt. Eine Lastschrift ist mit Sicherheit gefährlicher, weil sie eben halt auch zurückgegeben wird. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass in Deutschland die Überweisung, die klassische Banküberweisung, noch das wirklich mit Abstand weitesten verbreitete Zahlungsmethode ist.
Vielleicht da auch nochmal ganz kurz zurückspielen. Also, was ist eine gute Entscheidung im Kontext? Ne? Was Carsten ja gerade gesagt hat, es ist super abhängig davon, warum es zu einer offenen Forderung gekommen ist. Ne? Wo uns Machine Learning extrem hilft und was ja lustig ist, ist ein Ansatz herauszufinden, welche unterschiedliche Beweggründe meine Konsumenten letztendlich haben, um ein Gut zu kaufen. Das kommt ja aus Marketing raus. Ne? Das ist ja schon lange da, dass ich weiß, wie meine Kunden ticken. Also die sind genauso gut. Es ist natürlich notwendig, das im Kassobereich zu machen. Ne? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Werkzeuge. Machine Learning ist ganz essentiell ein Element, wo ich so schnell und so früh wie möglich vorhersage, was ein potenzieller Beweggrund ist für den Kunden, der gerade frisch reinkommt oder solches. Und darüber hinaus natürlich ganz, ganz wichtig, dass man zum Beispiel, also dass man deutlich ein besseres, ein gutes Verständnis hat dieser unterschiedlichen Kundengruppen und deren Beweggründe. Ne? Ob es jetzt irgendwie kurzfristiges Finanzproblem ist oder ich einfach nur den Überblick verloren habe. Ein gutes Gefühl dazu, neben dem Machine Learning, kommt zum Beispiel aus Interviews raus, die man mit den Betroffenen, mit der Gruppe an Betroffenen letztendlich macht, wo man dann wirklich sehr viel mehr von dem Background letztendlich erfahren kann. Und gleichzeitig aber auch erfahren kann, was sind denn Hilfen, die man bereitstellen kann, um aus dieser Situation rauszukommen. Und das ist nicht unbedingt per se, hier guck mal, hier kannst du mit einer Lastschrift irgendwie zahlen, sondern das mag für den einen sein, wenn der den Überblick verloren hat, vielleicht weil Familie und Arbeit man gleichzeitig jonglieren muss. Vielleicht ist es einfach nur ein ganz einfacher One-Payment-Click-Link, ne, den ich ihm zum Beispiel in einer SMS schicke. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie die richtige Handlung, die ich hier identifizieren muss, sondern auch, wie ich mit der Person letztendlich kommuniziere. Ne, es ist so, dass es in der Tat eine SMS eine gute Idee wäre. Es gibt natürlich aber auch Schuldnergruppen oder Kundengruppen, die nicht so digital affin sind. Ne? Dann ist der Brief wiederum eine sehr viel bessere Wahl. Ja. Dann gleichzeitig ist natürlich wichtig, wie ich die Person anspreche und abhole. Klar habe ich hier einen großen juristischen Rahmen, der ganz wichtig ist, in dem ich mich bewege als solches. Ne? Aber auch die Konsequenzen sehr, sehr schwer sein können als solches. Aber deswegen muss ich damit nicht gleich unbedingt mit der Tür ins Haus fallen, sondern vielleicht gucken, okay, wie kann ich denn die Person abholen? Das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe an sehr unterschiedlichen Aspekten, den ich in der richtigen Kommunikation mit dem Kunden nutzen muss, damit der schnell und gut und einfach handeln kann und das Problem adressieren kann.
Die das Thema aber natürlich total komplex machen im Einzelvorgang, weil wir reden ja hier über Massenvorgänge. Ne? Also hier müssen ja mal große Mengen an Daten auch bei euch, bei Coeo zum Beispiel, verarbeitet werden, wenn ihr mit einem Telekommunikationsdienstleister oder einem großen E-Commerce-Unternehmen oder so zusammenarbeitet, das zigtausende, hunderttausende Bestellungen im Monat handelt oder so, wo naturgemäß so viel zustande kommt. Da muss man, und wenn man dann aber den Anspruch, den du gerade eben geschildert hast, Florian, da ansetzt, so individuell auf den Kunden dann zuzugehen, das ist schon ein ganz schön komplexes Thema, kann ich mir vorstellen.
Das ist die Kunst dahinter, ne? Und ja, auch der Spaß und die Herausforderung letztendlich, ne? Das so individuell wie möglich und kundengerecht zu machen. Das ist auch der große Service, der letztendlich dahinter steht, den die Coeo anbietet.
Und genau das ist ja auch das Einsatzgebiet für Machine Learning, eben riesengroße Daten, schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht erst 4 Wochen nach Übernahme ins Inkasso den geeigneten Ansatz zu finden, sondern direkt von Anfang an eben tatsächlich die geeigneten Auswahloptionen zur Verfügung zu stellen, die jetzt eben halt in der speziellen Situation helfen. Um dann mal ein bisschen Fleisch dran zu machen, zum Beispiel bei kurzfristigen finanziellen Problemen, lässt sich eben daran erkennen, dass das vielleicht die einzige Forderung ist, die uns da zu einem Konsumenten übergeben worden ist, die dann auch vielleicht nicht besonders hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es entweder kurzfristige finanzielle Probleme sind oder eben halt einfach nur vergessen. Das heißt, ich muss relativ convenient, sehr bequem eben entweder die Möglichkeit zur Verfügung stellen, mit einem kurzen Zahlungsaufschub eben die Forderung begleichen zu können und eben mit ganz wenigen Klicks, wie Florian das eben schon angesprochen hat, mit ganz wenigen Klicks eben auch die Zahlung dann vornehmen zu können und nicht noch irgendwas Umständliches zu machen, ins Online-Banking zu gehen oder einen Überweisungsträger bei der Bank irgendwo einzuwerfen. Das hilft dann eben halt nicht so doll wie eben wirklich maßgeschneidert eine One-Click-Bezahlung oder eben mit ein, zwei, drei Klicks einen kurzen Zahlungsaufschub bis zum nächsten Gehaltseingang eben anzubieten.
Aber wenn wir jetzt, also ich muss da trotzdem noch mal eine kritische Frage stellen. Florian, du hattest vorhin über das Thema angesprochen, Finanzbildung, ne? Finanz-Know-how, ne? Also das nicht vorhanden ist in Deutschland. Da würde ich nachher nochmal die Frage stellen, ob das in anderen Ländern besser ist als bei uns oder so. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Wie sieht das aus? Also wenn im Grunde wäre es doch eigentlich, müsste es doch das Ziel sein, dafür zu sorgen, dass ein Verbraucher in der Lage ist, wenn er etwas bestellt, darüber nachzudenken, dass er es auch bezahlt, ja. Und dass er dann an der Stelle vielleicht auch die richtige Entscheidung trifft. Also sagen wir mal, dass der Inkassofall vielleicht gar nicht erst eintritt. Das wäre jetzt natürlich für euch, Carsten, doof, ne? Weil dann habt ihr keinen Job mehr an der Stelle. Aber eigentlich müsste es doch das Ziel sein, dafür zu sorgen, dass ein Verbraucher, der eine Entscheidung trifft, eine Kaufentscheidung trifft, sich dann darüber auch den finanziellen Konsequenzen auch Gedanken macht. Nun haben wir ja aber auch so interessante Zahlungsmodelle, deswegen habe ich vorhin auch auf Zahlungsarten referenziert, wie zum Beispiel dieses Buy Now, Pay Later Modell. Ja. Das ist ja eine verführerische Geschichte. Ja. Also wenn ich weiß, ich habe einen Fernseher, den möchte ich jetzt haben, ja, und den wollte ich schon immer haben, und dann steht da Buy Now, Pay Later und ich habe auch die Bonität, zack, kaufe ich das Ding. Das ist ja schon der erste Schritt hin zum Forderungsfall. Ne. Wie stark ist jetzt Marketing vor dem Hintergrund von Finanzbildung und Finanz-Know-how, wie stark ist, sagen wir mal, konterkariert Marketing und Werbung eigentlich dieses Thema?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zum einen, klar haben wir hier drei Kanäle. Zum einen die Schule, aber die allerwenigsten bringen von uns dieses Wissen einfach mit aus der Schule, wie Zins und Zinseszins funktionieren und wenden es dann konkret auch in der Situation an, wenn ich hier ein attraktives Kaufangebot bekomme. Das andere ist, der zweite Aspekt ist, der auch von Fairbit sehr stark bearbeitet wird, also Habit, also wie Habit auf Englisch, also eine gute Angewohnheit zu haben. Also ist nur, dass ich eine ganze Reihe von Angewohnheiten trainiere, vielleicht eben nicht gleich auf den Kaufknopf drücke, wenn ich so ein reizendes Angebot vor mir habe, sondern vielleicht darüber nochmal reflektiere, mir erstmal eine Stunde Zeit nehme als solches und dann den Einkauf mache als solches. Oder auch andersrum, dass ich vielleicht auch häufiger mir mein Bankkonto angucke und gucke, wie konkret sieht denn die Situation gerade da aus? Was kann denn das an Belastungen noch überhaupt noch vertragen? Also ist gerade in der Vorweihnachtszeit. Na klar, bekommen wir hier vielleicht noch ein 13. Monatsgehalt und sind alle glücklich drüber. Aber vielleicht, wenn man dann das Netto davon anschaut, ist dann das doch gar nicht mal so groß, wie man das sich erhofft hätte. Also, ne? Das heißt, sicher im Hintergrund spielen eine ganze Reihe von Angewohnheiten mit, wo ich mir bewusst darüber bin, wie gerade meine finanzielle Situation ist. Ein dritter Aspekt, der hier mit reinkommt, ist auch wiederum dieser Transparenzgedanke, den wir ganz am Anfang hatten, dass ich nicht unbedingt nur Finanzbildung mitbringe aus einer Schule als solches, die schon vielleicht eine ganze Weile her ist, sondern dass auch in einem Finanzkontext, wie zum Beispiel im Inkasso, die ganz wichtige Aufgabe ist, den Konsumenten aufzuklären und dass diese Aufklärung auch mitgenommen werden kann und auf andere Situationen angewendet werden kann. Ne? Eingangsfrage, 3.000 Euro, wann wird diese abgezahlt? Also wenn ich das grafisch vor mir sehe, ist das ganz transparent und einfach und für jeden zugänglich, dass diese 3.000 Euro nicht schnell abgezahlt werden, sondern im Gegenteil, dass es nie abgezahlt werden wird, die 3.000 Euro. Dieses Wissen, das hier generiert wird, das kann ich dann wiederum auf noch andere Kontexte anwenden, wo ich mich dann fragen kann, okay, was ist denn eigentlich dieser Mindestsatz, den ich bezahlen müsste, damit er überhaupt was abgezahlt wird. Ich bin hier auf ein Problem gestoßen worden und dieses Problem kann ich dann wiederum mitnehmen und kann das auf andere Kontexte anwenden oder das Problembewusstsein und kann es anwenden und damit dann gute Entscheidungen zu treffen. Das ist auch Finanzbildung in einem sehr konkreten Kontext.
Okay, wobei ich natürlich, glaube ich, auch sagen muss jetzt nicht, dass jetzt alle unsere Zuhörer Angst kriegen vor der nächsten Kreditentscheidung. Ich glaube, so ein Kredit, der nie abgezahlt werden kann, weil er einfach so kalkuliert ist, der dürfte regulatorisch in Deutschland nicht angeboten werden. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern gibt. Also insoweit bei Check24 kann man sowas nicht buchen, aber rein um es mal zu verstehen, macht es natürlich total anschaulich. Deswegen die Anschlussfrage.
Also richtig, das ist in Deutschland, das ist nicht erlaubt, in anderen Ländern schon. Aber worauf das letztendlich hinauszielt, ist, dass dieses Problembewusstsein, dass es sehr unterschiedliche Dauern geben kann, wann ich letztendlich einen Kredit abgezahlt habe. Das kann immer für immer da sein, vielleicht in Deutschland durch die Regulatorik sind die Verbraucher geschützt. Aber das heißt nicht, dass sich sowas sehr, sehr, sehr lange hinziehen kann und auch zum Lasten des Konsumenten letztendlich gehen kann.
Und was nachher am Ende des Tages tatsächlich unter dem Strich steht. Ne? Das ist dann ja auch immer noch so eine spannende Zahl. Vielleicht die Frage, die hatte ich ja schon angedroht, die geht auch so ein bisschen an euch beide, weil ihr seid ja bei Cueo auch international sehr aktiv. Ist das dieses Thema Finanzbildung und Finanzknow-how ein deutsches, spezifisch deutsches Thema und Problem oder haben wir das in anderen Ländern auch? Jetzt weiß ich, nicht mehr starten.
Genau. Also nein, es ist für die meisten Leute ist die Schulbildung schon eine ganze Weile her. Und von daher ist es, ja, es ist in vielen Ländern ist ein sehr ausgeprägtes Problem. Überschuldung ist in vielen Staaten ein großes, großes Thema. Auch das Forschungsthema Überschuldung ist weit, weit verbreitet, ob ich jetzt in die USA schaue oder nach Australien oder auch selbst nach China. Das ist nicht nur typisch deutsch, warum auch?
Ja, aber es ist schon ein bisschen ein konsumgetriebenes Thema, oder nicht? Carsten, was meinst du?
Ja, wobei man mal grundsätzlich sagen muss, dass ja der ganz, ganz überwiegende Teil der Rechnungen auch bezahlt wird. Und dass er eher die Ausnahme ist, wenn dann eine unbezahlte Rechnung an ein Inkassounternehmen weitergereicht wird.
Wobei das ja, glaube ich, auch, ich glaube auch tatsächlich, also wir haben ja auch schon viele Gespräche zu dem Thema geführt, auch mit Sebastian im ersten, in der nullten Folge unseres Podcasts, kommt da auch einiges zur Sprache, dass ja die Inkassobranche mittlerweile da auch einen starken Wandel durchmacht. Ne? Also sich durchaus als verlängerter Arm auch des Gesamtprozesses sieht. Ne? Also nicht so, wie vielleicht früher das mal war, dann kommt jetzt irgendwann kommt der schwarze Mann, ja, dann ist aber eh alles vorbei. Sondern ihr habt ja auch die Aufgabenstellung, einen Kunden zum Beispiel bei größeren Kundenbeständen als Kunden auch zu halten, ihn weiterzuentwickeln und so. Ne? Also ihr seid eigentlich gar nicht so der Eintreiber, sondern ihr seid eigentlich derjenige Servicepartner, kann man so sagen.
Genau. Ich hoffe, dass der schwarze Mann ohnehin nie bei regulierten Inkassounternehmen gekommen ist. Also zumindest bei uns haben wir den nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ebenso sehr in den Mittelpunkt gestellt, dass ja die Forderungen vielleicht wegen falscher finanzieller Entscheidungen entstanden sind. Ja, das passiert. Aber da gibt es auch noch viele andere Gründe, warum auch eine Forderung zu einem Inkassounternehmen kommen kann. Ne? Da kann es tatsächlich sein, dass vorne im Customer Service, wo was schiefgelaufen ist, wir alle kennen die Situation, da fühlt man sich schon mal wie beim Kafka, dass man irgendwie vielleicht mit einer Störungsmeldung oder mit einem Umzug beim Telekommunikationsunternehmen einfach nicht mehr weiterkommt und irgendwie gefangen ist in so einer Support-Organisation und gar nicht weiß, wie man da rauskommt. Und da gibt es halt auch vielfältige Dinge, die passieren können. Retouren nicht verarbeitet. Oder irgendwie Nachrichten, Post nicht angekommen, weil ich umgezogen bin. Dann kam noch ein Fehler in der E-Mail-Adresse irgendwie dazu, dass mich Mahnungen nicht erreicht haben. Also da gibt es wirklich auch wieder ein Bündel von Themen, warum ich Kontakt mit einem Inkassounternehmen habe, obwohl ich eigentlich nie die Absicht hatte, irgendwie eine Rechnung nicht zu bezahlen und es noch nicht mal großartig übersehen habe. Und an der Stelle möchte ich einfach auch mal die Gelegenheit nutzen, vielleicht ein Stück weit das Bild zu korrigieren. Also ein Inkassounternehmen ist ja nicht nur, es wird zu kurz gesprungen sein, zu sagen, Inkassounternehmen beschränke ich jetzt nur auf die Funktion, eben halt wieder Geld zurückzuholen, sondern ein ganz, ganz signifikanter Anteil der Mitarbeiter bei uns im Contact Center ist einfach auch damit beschäftigt, Supportfunktionen eben wahrzunehmen und solche komplizierten Situationen, wo einfach jemand sozusagen verloren gegangen ist in irgendwelchen Prozessen, solche Situationen aufzuklären und eben in dem Dreieck vielleicht Bezahldienstleister, Webshop-Dienstleister oder Energieversorger einfach aufzuräumen und zu klären und eben dann, wir sagen mal, so eine Lösung herbeizuführen. Also im Prinzip diesen Sachverhalt, wo irgendwo was schiefgelaufen ist, wieder aufzuräumen und gerade zu ziehen. Und dann ist es auch ganz häufig so, dass es eigentlich gar kein Inkassofall gewesen ist. Und es ist halt auch wichtig, richtig gut zu kommunizieren, um eben dann auch den Kunden, der irgendwo im Support irgendwo verloren gegangen ist, wieder zu einem guten Kunden zurückentwickeln. Ne?
Okay, das ist auch logischerweise auch kein einseitiger Prozess. Also wenn wir über das Eingangsthema Entscheidungen sprechen, muss ja nicht nur der Kunde Entscheidungen treffen, sondern ihr auch und der Anbieter eigentlich auch, ja. Also alle drei müssen irgendwie in diesem komplexen Verhältnis ja andauernd Entscheidungen treffen. Da wäre so meine Frage, auch so mal so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Florian, ihr forscht da ja sehr intensiv auch an solchen Themen. Wie kann die Wissenschaft da so Unternehmen wie Coeo unterstützen? Wie könnt ihr da helfen? Was sind so, und vielleicht auch so an so einem praktischen Beispiel, was können da Methoden sein?
Viele der Sachen hat der Carsten auch bereits gesagt gehabt. Ne? Zum einen frühzeitig identifizieren, was sind denn die Gründe? Dafür braucht man erstmal wissen, was ist denn relevant in Bezug auf die Verursachung von offenen Forderungen. Ne? Das heißt, das muss ich ja wirklich gut verstehen als solches. Wenn ich dann dieses Verständnis habe, kann ich adäquate Interventionen führen, das heißt eine adäquate Kommunikation mit dem Kunden als solches und den wirklich auch abholen. Genau, das sind eigentlich so diese drei zentralen Schritte, die schon gut gemacht werden als solches und wo vielleicht auch das Forderungsmanagement, das Inkasso in den letzten 6-7 Jahren riesengroße Sprünge gemacht hat. Also ist, ne, raus aus dieser rein juristischen Perspektive hin zu einer Serviceleistung als solches. Und diese Serviceleistung geht wirklich dann auch an alle gerichtet. Ne? Also nicht nur an den Auftraggeber, sondern auch an den Konsumenten.
Ja, und häufig, wenn man dann über KI und Machine Learning und das Inkasso spricht, dann hört man ja immer, ja, ich muss den Kunden in der richtigen Tonalität zur richtigen Zeit mit der richtigen Frequenz, mit dem richtigen Angebot ansprechen. Das ist richtig. Da funktioniert das auch mit dem Machine Learning und kann dann wirklich einen super Beitrag leisten, viel individueller und zielgerichtet an den Kunden anzusprechen. Ein anderer Aspekt, der mir einfach auch nochmal wichtig ist, ist, dass eben hier dieses Machine Learning, die Machine Learning Technologie auch echt in der Art und Weise, wenn ich eben sie einsetze, um zu versuchen, was hat denn da möglicherweise zu dieser Forderungsübergabe geführt? Wenn ich sie so einsetze, hilft es mir eben halt auch insbesondere dem Mitarbeiter, der dann nachher tatsächlich den Kontakt zum Kunden hat, zum Konsumenten hat, schon vorzubereiten. Das ist halt ganz wichtig. Ist vielleicht jemand, der Inkasso-Post gekriegt hat, weil er Opfer von einem Identitätsbetrug geworden ist oder eben weil er irgendwo in einer Supportorganisation verloren gegangen ist, bei irgendwelchen Massenprozessen, dann ist es halt wichtig, dem nicht wie vielleicht jemandem zu begegnen, der ein bisschen lax gesehen hat, die Rechnung zu bezahlen, sondern dem wirklich abzuholen, zu sagen, so komm, wir haben das verstanden und wir klären das jetzt zusammen und ich ermuntere eben halt auch den Kunden zur Mitarbeit, bei einem Identitätsbetrug zum Beispiel, halt entsprechend einen Nachweis zu erbringen, dass da wirklich keine Bestellung getätigt worden ist oder dass es eben halt eine Lieferung nie angekommen ist. Und da ist es eben halt für den Contact-Center-Mitarbeiter total wichtig, auch sozusagen, man nennt das eben halt Augmented Intelligence, da schon was an der Hand zu haben, dass er weiß, wie muss ich jetzt demjenigen begegnen, den ich da am Telefon habe, um halt einfach auch schon direkt deeskalierend eben zu kommunizieren und entsprechend dann auch Hilfestellung zu geben.
Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade gemacht wird. Also Machine Learning kommt eigentlich aus einem Kontext raus, wo die Algorithmen, die benutzt werden, höchst komplex sind und eigentlich sogenannte Blackbox-Algorithmen. Das heißt, selbst diejenigen, die diesen Algorithmen erzeugen, also die Ingenieure zum Beispiel, verstehen nicht, warum ein gewisser Vorschlag gemacht wird als solches. Jetzt in den letzten 2-3 Jahren ist das Thema verstärkt darauf hingekommen, dass diese Algorithmen, wenn gewisse Daten zugefüttert werden, die vielleicht nicht besonders repräsentativ für eine Bevölkerung sind oder solches, auch zu sehr schlechten Empfehlungen führen können. Also zum Beispiel, dass es hier auch zu Diskriminierung kommt. Gerade aus den USA ist das Thema sehr, sehr wichtig, dass hier Schwarze systematisch benachteiligt werden. Mhm. Wenn ich so einen Blackbox-Algorithmus natürlich habe, dann kann ich das nicht nachvollziehen, aufgrund was für Charakteristika, Variablen eine Empfehlung letztendlich gemacht wird als solches. Und hier ist es dann eben immanent wichtig, eine Transparenz zu generieren als solches. Und diese Transparenz kann aber dann gleichzeitig genutzt werden, um eben auch den Mitarbeiter abzuholen. Weil was ich eben, der zweite Aspekt, der sich zeigt hier, ist, dass auch Mitarbeitende in sehr unterschiedlichen Bereichen, ob es in der Medizin ist oder in den Finanzen oder solches, wenn sie mit einem Blackbox-Algorithmus konfrontiert sind und der macht irgendwelche Vorschläge, sind sehr viele Mitarbeiter erstmal skeptisch, weil sie eben nicht bewerten können, ob das gute Gründe sind, anhand dessen hier dieser Vorschlag gemacht wird, oder ob das vielleicht auch irreführende Sachen sind. Von daher ist diese Transparenz ganz, ganz wichtig. Und gerade auch in dem juristischen Kontext, wenn ich zum Beispiel nachvollziehen muss, warum eine Entscheidung überhaupt zustande gekommen ist, natürlich auch wichtig. Wir haben hier eine sehr spannende Studie mit Kollegen aus Stanford am Laufen. Hier ging es ursprünglich darum, vorherzusagen, ob ein Richter eine Kaution ausspricht oder nicht für einen Beschuldigten. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung aus der Perspektive des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber möchte sehr, sehr wenig davon dass die Richter sehr wenig Kautionen aussprechen, weil das natürlich diejenigen, die Geld haben, können es eher zahlen als die, die es nicht haben. Ja. Was wir letztendlich hier gemacht haben, die Kollegen aus den USA, Stanford, ist, dass sie verglichen haben, wie gut ist hier ein komplexer Algorithmus, also ein Random Forest in diesem Kontext, in der Vorhersage, ob eine Kaution notwendig ist oder nicht. Daneben haben wir einen ganz einfachen Algorithmus konstruiert, der sich zum einen füttert oder zusammengesetzt ist aus diesen komplexen Erkenntnissen, also Erkenntnisse aus dem komplexen Algorithmus, plus dann der Expertise einer ganzen Reihe von Richtern. Dann haben wir einen ganz, ganz einfachen Algorithmus gebaut, was Carsten eben gerade Augmented Intelligence genannt hat, ja, also erweiterte Intelligenz, wo der Mensch um seine Intelligenz erweitert wird. Und mit dieser einfache Algorithmus, wenn der gut gemacht ist, und das Schwierige ist, dieser Prozess, den wirklich herzuleiten, in der Anwendung ist letztendlich ganz trivial als solches, hat es endlich genauso gut performt wie der komplexe Algorithmus. Und was du dann natürlich da hier machen kannst, gerade in diesem juristischen Kontext, zum einen ist es transparent, es ist immer nachvollziehbar, ganz, ganz, ganz wichtig. Und zum anderen kannst du natürlich hier den Richter einladen, in seinen Entscheidungen eben auch diese Augmented Intelligence zu nutzen als solches, was letztendlich dazu führen wird. Hier ist die Studie noch am Laufen, aber hier haben wir sehr, sehr positive erste Resultate als solches, dass die Richter sehr viel besser noch sind, als wenn nur Mensch oder Maschine allein entscheiden würden.
Ah, okay, das ist also okay. Also in Kombination das beste Ergebnis sozusagen.
Richtig, ganz genau. Und was natürlich dann auch ein positiver Effekt dabei ist, dass dieser Algorithmus sehr viel besser angenommen wird von den Entscheidern als solches im Vergleich zu einer Blackbox, wo die halt nicht hinterfragt werden kann.
Ja, das führt mich auch so ein bisschen zu einer Frage, die wir vielleicht auf die Zielkurve unserer heutigen Podcast-Folge, weil ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange darüber unterhalten. Ich finde es auch total spannend, aber dann machen wir vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Folge und gehen nochmal ein bisschen tiefer rein. Aber eine Frage, die sich mir so für die Zukunft stellt, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wo geht eigentlich zum Beispiel auch die Inkassowirtschaft dahin und wie sieht das vielleicht in Zukunft aus? Das heißt, eure Prognose ist, schließe ich jetzt mal da draus, den komplett automatisierten Inkassoprozess wird es nicht geben, oder?
Nee, Inkasso ist ja schließlich eine Rechtsdienstleistung und das soll es auch bleiben.
Genau, also auch Maschinen und Menschen hier erreichen auch da dann in der Kombination offensichtlich das beste Ergebnis.
Genau, also es ist nicht nur, genau richtig, es ist nicht nur, dass es hier vielleicht auch eine gewisse Notwendigkeit gibt, dass der Mensch immer involviert ist als solches, sondern man sieht auch an der Rückzahlungsrate zum Beispiel Mensch-Maschine. Integration ganz essentiell ist letztendlich, um hier auch dazu beizutragen, dass zum Beispiel bei Neukundengewinnung oder Kundenrückgewinnung sind sehr kostspielige Prozesse als solches, um hier dem Auftraggeber letztendlich den bestmöglichen Job wirklich zu machen als solches, sodass der wieder Kunden zurückbekommt, die glücklich sind mit dem Prozess, den sie durchlaufen sind, auch wenn die Ausgangslage keine vielleicht so erfreuliche war als solches.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren in der nächsten Zeit, auch so von der Ergonomie und wie die Plattformen so laufen und was man so an Technologien da nutzen kann. Ich denke, das wird auch, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Prozess werden, auch für euch. Ihr seid ja, sagen wir mal, in der Inkassowirtschaft auch eine Branche, die unglaublich viel Innovation hinter sich hat in den letzten Jahren. Ne? Also wenn man überlegt, wo das herkommt. Und auch in Kombination mit den Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder auch Scoring-Modellen oder so. Also da ist, glaube ich, noch sehr viel Spannendes in der nächsten Zeit, was man da so machen kann. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Frage, was kann für wen jetzt eine gute Entscheidung sein, um zum Ausgangsthema
zu kommen. Genau, wir haben ja jetzt hier an der Stelle auch nur einen Teilbereich, ein Einsatzgebiet für Machine Learning, künstliche Intelligenz. Genau. Na, dagegen gibt es ja noch viele andere, ne? Zum Beispiel das Natural Language Processing, um eben automatisiert eingehende Poststücke auslesen zu können und zu erkennen, was steht da drin, um es noch besser und noch schneller zuordnen zu können, so einem Mitarbeiter. Also da gibt es noch neben diesem Fokus, den wir heute besprochen haben, eine ganze Reihe von weiteren Anwendungsfeldern, wo es auch tatsächlich wirklich richtig sinnvoll ist. Und man kommt auch tatsächlich nicht dran vorbei, sich damit zu beschäftigen, weil nicht zuletzt halt auch durch die Gesetzesänderungen seit dem 1.10.2021 einfach für Inkassounternehmen auch einfach notwendig ist, neben der Kundenzufriedenheit auch weiter den Fokus auf eine effiziente Bearbeitung zu legen.
Ja, also ich nehme mal für mich und auch für unsere Zuhörer mit, weil die Menschen haben ja auch immer so ein bisschen Angst vor dem Thema Automatisierung, ne? Das kann man auch aus gutem Grund. Niemand wird gerne in Schubladen gesteckt und schon gar nicht von irgendwie nur einem Algorithmus. Ich nehme mal für mich mit. Auch in Zukunft wird es immer, sagen wir mal, eine Kombination aus Mensch und Maschine sein, die diese Prozesse dann eben auch laufend verbessern und eigentlich auch im Sinne der Kunden und der Verbraucher.
Genau. Vielleicht auch dazu nochmal, ich meine, das wird ja schon sehr, sehr lange gemacht, ne? Dass man als Kunde dass die Firma guckt, okay, was sind denn die Bedürfnisse des Kunden, und man respektive auf diese Bedürfnisse auch eingeht als solches. Das hat ja keine Ahnung, es gibt keine Ahnung. Also der Vorläufer von Otto zum Beispiel, also so Katalogversandfirmen, die hatten ja, das gab es Anfang des 20. Jahrhunderts in London schon als solches. Die mussten gucken, okay, welche Kunden würden denn wahrscheinlich wieder von meinem Kurier kaufen wollen. Mhm. Auch die mussten dann ihre Kunden oder zukünftigen Kunden einklassifizieren als jene, die werden wahrscheinlich was kaufen und andere halt nicht als solches. Und dann bekommen halt nur die erste Gruppe vom Katalog zugeschickt. Das war ja auch damals schon ein wichtiges Thema. Das ist ja jetzt nicht erst in den letzten 10 Jahren entstanden.
Ja, das stimmt. Aber durch die Digitalisierung, Stichwort Amazon und Co., ne, nochmal einen ganz anderen Drive bekommen. Ne? Weil man schneller, einfach auch schneller Entscheidungen treffen kann, weil ein paar Maschinen mithelfen. Ja, sehr cool. Ich finde, das war ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir heute besprochen haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da nochmal irgendwann eine zweite Folge mit einem Spezialthema aus dem Bereich nochmal anschließen. Insoweit erstmal an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für heute und für die Informationen und auch für den tieferen Einblick. Das hat mir die eine oder andere Sorge genommen. Natürlich das Thema Finanzbildung bleibt ein Thema, an dem wir alle dranbleiben müssen. Und ich glaube, da hat auch die Politik dann irgendwann nochmal Aufgabenstellungen. Aber das wollen wir auch nicht mehr heute diskutieren. Das würde wahrscheinlich auch zu weit führen. Vielen Dank fürs heutige Gespräch. Ganz lieben Dank nach Berlin und nach Dormagen.
Herzlichen Dank.
Tschüss.